Was steht da eigentlich auf deiner Kappe drauf?
STW, Surkamp Taschenbuch Wissenschaft. Das sind ja unsere Stammhörer. Ja?
Okay.
Wir haben die stärkste und treueste Zielgruppe bei Philosophen, Literaturwissenschaftlern und Genderwissenschaftlern.
Echt jetzt?
Caro! Nee.
Komm, du bist echt blöd. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute über das große Fest der Demokratie, wie es hieß, am Rande des AfD-Parteitags. Dann wollen wir uns nochmal damit beschäftigen, wie krank ist eigentlich Deutschland, die Krankschreibungspläne der Regierung. Da gab es ein bisschen Aufruhr in unserem Postfach, weil ich beim Bullshit-Bingo zugeschlagen habe, aber da kommen wir nachher drauf. Und wir fangen an mit Blackout-Kai. Kai Wegner, dem regierenden Bürgermeister in Berlin. Wir erinnern uns ja Anfang des Jahres. Großer Blackout, kein Strom, keine Heizung für 45.000 Berlinerinnen und Berliner. Und der Herr Wegner hatte zahlreiche Erklärungen und heute wissen wir, nicht eine einzige hat gestimmt.
Jede Sendung hat ja so ihre Helden. Die immer mal wieder auftauchen. Ja. Und einer unserer großen Helden ist der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner von der CDU. Also ich glaube, man muss das Drama nochmal kurz rekapitulieren. Ja?
Ja,
ist ja wie so eine ongoing Soap. Also, Blackout, Bürgermeister, Nummer 1 in der Stadt, nicht auffindbar.
Obwohl es ein Anschlag war.
Ja, ein Anschlag, genau. Mhm. Wie sich hier ein paar Stunden später schon herausstellt.
Genau.
Ja, Erklärung am nächsten Tag, er habe sich zu Hause eingeschlossen im Arbeitszimmer, um die Leitung der Krisenstäbe zu koordinieren.
Ja.
Den ganzen Tag. Das war schon deswegen ulkig, warum muss man sich eigentlich zu Hause im Arbeitszimmer einschließen? Ja, wenn man drüber nachdenkt, weil die Ehefrau sonst ständig reingerannt kommt, die er ja nicht hat, um ihn zu stören. So. Dann stellt sich raus, er war mittags am Tennisplatz.
Mit der Bildungsministerin. Senatorin.
Die sein Spusi ist. Genau. Ich glaube, die hat irgendwo was gepostet, unvorsichtigerweise. Also zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Tennisplatz. Jetzt sitzt er bei Welt-TV im Studio anschließend. Beim Kollegen Burgart wird dazu befragt. Hier ist der O-Ton.
Das war alles Anfang des Jahres, muss man sagen. Im Januar.
Ja, genau.
Oh, berichtet gucken. Gerade der RBB, dass Sie von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt haben. War das ein Fehler?
Ich habe in der Tat um 8.08 Uhr begonnen, die Telefonate zu führen. Ich habe mit den Krisenstäben telefoniert, mit Stromnetz. Ich habe vor allen Dingen auch mit der Bundesregierung gesprochen,
ja,
mit dem Bundeskanzler, mit dem Bundesinnenminister, habe die Voraussetzung geschaffen, dass wir die Bundeswehr auch mit in diese Krisenbewältigung.
Und so weiter und so weiter.
Was für ein Münchhausen, das ist ja unfassbar.
Also ab 8.08 Uhr war er in Telefonaten. Ja?
Die Zeit. 8.08 Uhr zeigt für mich schon, dass alles, was danach kommt, gelogen ist. Weil wer erinnert sich denn an so eine Minute?
Dann hat der Tagesspiegel nachgefragt. Die sind auch nicht ganz blöd. Ob er mal das belegen könne, mit wem er alles telefoniert hat. Total dement in der Senatskanzlei. Er war da also, wie gesagt, in Telefonaten gewesen und jeder Zweifel daran. Entbehre jeder Grundlage. So. Aber es gibt ja das schöne Informationsfreiheitsgesetz.
Mhm.
So. Und wenn du so eine Redaktion, die nicht ganz blöd ist, wie dem Tagesspiegel sagst, schleicht die, hier gibt's nichts, ne? Geh weiter, dann klagt die. Und das haben die in diesem Fall getan. Herausgabe aller Telefonprotokolle. Und seit dieser Woche wissen wir exklusiv, anders als zuvor behauptet, Wegner hat am Morgen des Stromausfalls mit niemandem dienstlich telefoniert. Alle Telefonate am Morgen haben in seinem Kopf stattgefunden.
Er hatte einen Blackout, sozusagen. Ich finde das krass. Das Erste, dabei sagt er ja, von 8.08 Uhr an hat er telefoniert, unfassbar. Um 12.45 Uhr, erstes Telefonat mit der Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Um 13 Uhr stand er schon auf dem Tennisplatz, sprich, der war da schon geschniegelt und gespornt. Das kann kein langes Telefonat gewesen sein. Wahrscheinlich so, kümmer du dich drum.
Er hatte halt gehofft,
also das ist unfassbar.
Er ist ja erst im Wahlkampf, der Mann, mit seiner CDU. Am 20. September wird gewählt.
Ja.
Das liege alles weit, weit zurück. Ne? Keiner würde sich dran mehr erinnern. Und jetzt kommt natürlich, wie das so ist, die ganze Zeit dieses Thema wieder hoch. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Woche formal, wo man den Spitzenkandidaten austauschen kann.
Am Freitag Notbremse, Wegner weg. Der Finanzsenator Stefan Evers soll es nun machen.
Parteien liegen im Augenblick wie bei der letzten Umfrage?
Auf Platz 4.
Genau.
Ich war letzte
Woche in Berlin unterwegs. Da habe ich mit einem gesprochen, der da relativ nah dran ist. Dann sagte, die in der CDU gingen jetzt bis dato davon aus, sie gewinnen die Wahl. Also, aha, der Stand ist, ich glaube, Linkspartei mit Frau Ehrab heißt die, oder?
Ehrab. Bei, warte, ich habe es mir doch hier
die aufgemacht. Die liegt bei 19, glaube ich. Dann kommen die Grünen mit 18. Dann kommt die AfD knapp dahinter und die CDU bei 17. Das heißt, die ersten vier liegen wahnsinnig dicht beieinander.
Genau.
Strategie der Union, wir gehen gar nicht mehr in diese Viertel, wo die uns so und so hassen.
Ja? Das verstehe ich aber.
Kreuzberg, ja. Friedrichshain. Wir machen nur Kampagne in den Außenbezirken.
Mhm.
Er ist ja sozusagen die Figur des Randbezirks, ne? Auch Kai Wegner. Ich glaube, Treptow oder Köpenick. Schieß mich. Darf mich nicht drauf festlegen, aber jedenfalls irgendwo, da kommt er. Oder Spandau. Ich glaube, Spandau. Anyway, jedenfalls da genau werden sie Kampagne machen. Natürlich auch im Grunewald und in Zehlendorf. Überall da, wo die Leute sagen, um Gottes Willen, keine Frau von der Linkspartei, ja, mit Hilfe der Grünen, im Roten Rathaus.
Ja.
Die Stimmung ist ohnehin total am Boden. Mhm. Ja, du merkst richtig, die Stadt ist fertig.
Okay.
Gab Anfang des Jahres, im März, Text in der Süddeutschen von Johanna Ardoyan, der hieß Die gekippte Stadt. Gibt ja diese Theorie der Kipppunkte.
Mhm.
Wenn es einmal sozusagen den Schalter umgelegt hat, ist nichts mehr zu retten.
Ja.
So sagt sie es auch mit Berlin. Das wäre also jetzt nicht der 300.000. Berlin-Hasser-Text, weil im Hass steckt ja noch die Erwartung, etwas könnte sich bessern. Hier wird nicht mehr gehasst, hier wird schon getrauert, schreibt sie. Denn mit Berlin ist es vorbei. Ja? Da passiert nichts mehr. Wer hier noch lebt, hat den Absprung verpasst.
Oh Gott.
Ein paar haben es geschafft, sind irgendwann mir nichts, dir nichts, woanders hingezogen und haben seither, und das ist wirklich wahr, nicht ein einziges freundliches Wort über Berlin verloren. Dabei wird man doch rückblickend meistens milde. Nicht so Ex-Berliner. Nein, nein, sagen sie den in Berlin Hinterbliebenen erschütternd ehrlich ins Gesicht. Sie hätten es keine Sekunde bereut, Berlin verlassen zu haben. Das ist die Stimmung.
Wow.
So, und jetzt kommt noch Kai Wegner oben drauf. Das Schlimmste ist nur, sie stehen dann mit dem Klingelbeutel wieder bei uns, weil sie nichts hinkriegen. Und wir sollen dann die Party weiterfinanzieren. Aber gut.
Scheiße, ich kann es nicht. Sorry, aber ich kann es nicht fassen. Der lügt wie gedruckt nonstop. Über ein halbes Jahr holt er immer mehr Lügen raus. Gut. Und denkt, das fällt nie auf. Ist der denn bescheuert?
Aber vielleicht ist Kai Wegner auch das Gesicht zur Stadt.
Lass uns über das Fest der Demokratie sprechen, das in meinen Augen eher ein Anschlag auf die Demokratie war, nämlich am Rande des AfD-Parteitags. Große Demonstrationen, um den Parteitag in Erfurt zu verhindern. Demokratisch ist anders.
Ich habe mich auch gewundert, also wie man das als feste Demokratie bezeichnen kann.
Katrin Göring-Eckardt ganz vorne dran.
Genau. Luisa Neubauer, alle unsere Lieben. Wenn es darum geht, also es ist ja keine, das macht man ja nicht aus Jux und Dollerei einen Parteitag abhalten. Das ist juristisch vorgeschrieben, dass du als Partei dich regelmäßig versammeln musst, um bestimmte Fragen zu klären. Und das jetzt versuchen zu verhindern, weiß nicht, also das läuft für mich nicht unter Demokratie, sondern unter Demokratieverhinderung.
Exakt.
Und dass das nicht gelungen ist, ist ja nur dem Umstand zu verdanken, dass die bei der AfD früher aufgestanden waren als die Gegendemonstranten.
Ja, und dass die Polizei es im Griff hatte.
Genau. Ich habe mit einem zufällig vorher telefoniert, der da sich da auf die Socken gemacht hatte und sagte, übrigens, wir können gar nicht mehr in unserem Hotel da in der Innenstadt schlafen. Die hatten gerade von der Polizei die Nachricht bekommen, sie wären jetzt alle ausquartiert worden an den Stadtrand aus Sicherheitsgründen. Und dann stand da halt um 4 Uhr morgens der Bus und hat die da hingekarrt in aller Herrgottsfrühe. Nur auch das läuft ja nicht für mich unter Demokratieparty eigentlich. Ja. Eigenartiges Demokratieverständnis. Das Ulkige allerdings waren dann weil die ja dann alle in ihrer Halle schon saßen und die Polizei ordentlich gearbeitet hatte, dass es nichts mehr so richtig zu blockieren gab. Den schönsten Clip, den ich gesehen habe, da sieht man Luisa Neubauer mit so einem kleinen Grüppchen von einem Müllcontainer.
Zum am Sit-in.
Am Straßenrand. Sie hält dann so ein selbstgemaltes Pappschild hoch. Ne? Wir haben Haltung, die anderen haben Hass. So ähnlich geht das ja bei denen. Mhm. Und da habe ich so bei mir gedacht, also ich war ja auch auf der einen oder anderen Demo. Davon konntest du dann zehren. Ja? Das war so Hafenstraße,
Rote Flora. Du wurdest doch weggespült mit den Wasserwerfern.
Brockdorf, ja. Genau, also sozusagen im Wasserwerfer gestellt. Ja? Davon konnte man zehren. Ja? Da konnte man seinen Kindern noch von erzählen später. Und heute, weißt du noch, Luisa, wie wir in Erfurt
vor der Mülltonne saßen? Ja. Aber wir machen es lustig.
Und du siehst das so lustig ist, du siehst es in ihrem Gesicht. Die ist da ja mit großen Erwartungen hin. Guckt dann so runter. Und in ihrem Kopf formen sich die Worte: Wo bin ich hier hingeraten? Ja, was ist das für eine Kackorganisation?
Man muss sagen, dass rund 30.000 Demonstranten vor Ort waren, der Großteil auch friedlich, aber das nützt uns alles nichts, wenn da 2.500 bis 3.000 Idioten, Linksextremisten auch mit dabei sind, die dann Anschläge auf Journalisten verüben. Die Kollegen von Apollo News wurden gejagt, zusammengeschlagen, am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Und das wird von staatlich finanzierten Organisationen auch noch für gut geheißen. Also das ist der Gipfel der Demokratiefeindlichkeit. Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt.
Die Zeit hat ja so eine Recherche dazu gemacht. Mhm. Ja. Also so wie du es beschrieben hast, ist es abgelaufen. Gab da so kleinere Hetzjagden, in diesem Fall eben auf Journalisten, wo die Demonstranten erkannt hatten, die kommen nicht von uns, ja, sondern von der anderen Seite. Vorwurf jetzt in dieser Zeitrecherche. Mhm. An die Kollegen von Apollo News. Also sie hätten einfach gefilmt, ohne alle Demonstranten um Erlaubnis zu fragen. Ich weiß nicht, ob die mal Scherz. Auf einer Demo waren. Nee. Also soll ich jetzt bei jedem auf die Schulter klopfen, David, die filmen?
Nee.
Und hätten sich auch nicht entsprechend richtig ausgewiesen. Jeweils so, guten Tag, ich bin von Apollo News.
Egal, selbst wenn.
Anfang des Textes. Waren die Attacken das Ergebnis einer unglücklichen Verkettung von Umständen oder ist für die Demonstranten Gewalt gegen unliebsame Medien ein Mittel des Protestes? Also ich erwarte jetzt demnächst von der Zeit auch ähnlich einfühlsame Worte, wenn es dann beim nächsten Mal Kollegen von der Taz oder der Jungle World erwischt oder eben von der Zeit, dass man dann sagt, ja Mensch, vielleicht war es ja eine Verkettung unglücklicher Umstände, ja, dass dem Kollegen gegen den Kopf getreten wurde.
Ich fand sehr interessant, dass die normalerweise immer gleich groß schreien, wenn etwas auf der anderen Seite passiert, dass die stumm waren, beziehungsweise Frau Göring-Eckardt im TV sagt, ist doch alles nicht so schlimm, noch nicht so schlimme Sachen
passiert.
Ja gut,
es wird ja immer dann so pflichtmäßig gesagt, wir verurteilen natürlich Gewalt. Stand jetzt übrigens im Deutschen Bundestag die Tage nochmal und sagte, naja, das sei ja ein großer Erfolg gewesen, weil man deutlich gemacht habe, dass es keine normale Partei sei. Und warum es keine normale Partei sei, sei ja schon daran zu erkennen, dass die AfD exakt 100 Jahre nach dem NSDAP-Parteitag in Weimar ihren Parteitag jetzt in Erfurt abgehalten habe.
Aha.
Nee, der Termin wurde vorgeschlagen von der Messe Erfurt, weil sie nämlich keinen anderen Termin mehr frei hatten, ja. Hat auch der MDR übrigens genauso berichtet, ist aber offenbar an Frau Göring-Eckardt vorbeigegangen.
Vielleicht hat sie sich bei Kai Wegner informiert. Da gab es ja auch so ein Bündnis.
Telefonscheibe mit Kai Wegner.
Ja, genau. Da gab es so ein Bündnis, Widersetzen heißt das. Das sind auch so, also schaut ein bisschen aus wie ein Karnevalsverein.
Das ist so Monty Python live.
Ja.
Also, wenn du so eine Truppe casten solltest, ja, für die judäische Volksfront oder die Volksfront von Judäa, so geht das ja bei dem Sketch, die sehen alle so aus. Am berühmt geworden ist jetzt ganz außen die Transperson im Zebra-Kostüm, die eine eigenartige optische Ähnlichkeit hat zu unserem Freund Liebig, wie hieß er noch?
Maler Svenja.
Maler Svenja, dem Rechtsradikalen, der ja immer im Leopardenanzug rumrannte. Ja, ist auch eine Reihe von Leuten aufgefallen. Gut, die sitzen dann da und sagen auf die Frage, wie ist denn das eigentlich mit Gewalt gegen Journalisten, als die Frage zunächst gestellt wird von Vertretern von Apollo News, ja, antworten wir gar nicht. Dann setzt auch mal einer vom Deutschlandfunk nach.
Und unsere Freundin Julia Ruß.
Ja, und dann heißt es, Faschisten bleiben Faschisten, auch wenn sie einen Presseausweis haben. Mhm. Dachte ich, kommt mir bekannt vor. Heißt es nicht auch immer auf der Linken, Männer bleiben Männer, selbst wenn sie Frauenkleider tragen?
Ah.
Ja, es ist genau dieser Form von Existenzialismus, den man ja eigentlich abgelegt hatte.
Ja, nee, so. Der kommt jetzt zurück.
Kommt jetzt zurück.
Die haben das auch wirklich nicht verurteilt. Die haben gesagt, jeden AfDler oder Faschisten, den sie verhindern können, das ist schon ein Erfolg für sie. Und da habe ich mir überlegt, wenn ihr wirklich das Interesse habt, die AfD klein zu machen, dann ist das doch der falsche Weg. Weil selbst Leute, die vielleicht nicht mit der AfD sympathisieren, die verurteilen das aufs Allerschärfste.
Wenn das gelungen wäre, diesen Parteitag zu verhindern oder jedenfalls so zu verzögern, dass er erst hätte mit Stunden später anfangen können, dann wären das nochmal 1-2% mehr für die AfD gewesen.
Ja.
Und ein Freund von mir, der da extra war, um sich das anzugucken, auch mal so die Stimmung innerhalb und außerhalb dieses Saales, sagte mir das ganz klar. Also wer in Erfurt noch nicht überzeugt war von der AfD, der ist es jetzt.
Absolut.
Weil der, allein schon, weil du dich ja ärgerst, wenn du schon nicht mal vor die eigene Haustür treten kannst, das ist ja der Effekt für alle, die dann in so einer Stadt leben.
Mhm.
Total abgeschirmt. In Wahrheit geht es den Demonstranten gar nicht darum, die AfD klein zu halten. Es geht darum, ein Gruppenerlebnis zu haben. Also auch das ist ganz nach innen gerichtet. Das ist so wie bei so Management-Seminaren, ja, wo du dann so Dschungelübungen machst, um den Gruppenzusammenhang oder den Gruppenzusammenhalt zu stärken. Ja? Gibt's ja so immer.
Ja,
ne?
Ja.
Kennst du. Werden die irgendwie ausgesetzt oder
Überlebenstraining,
müssen irgendwelche Aufgaben lösen, ja, so unter die bisschen so gefahrvoll wirken. Im Zweifel gibt es dann am Ende noch so eine Übung, wo du dich dann rückwärts fallen lässt, ja.
Genau.
Die Vertrauensübung. Das ist genau das, was hier die Demonstranten in Erfurt veranstaltet haben.
Glaubst du das?
Ja.
Ich glaube eher, das ist, die streben einfach nur nach Macht. Und wenn, solange es die AfD und Rechte gibt, haben sie auch eine Daseinsberechtigung.
Aber es ist auch der, vor allem der Eventcharakter, ja? Weißt du, damals noch in Erfurt. Und so ein geiles Gruppenerlebnis war es am Ende eben dann doch nicht. Das war ja der Riesenblow. Ja? Da hast du halt vom Müllcontainer. Ja? Mhm.
Aber man kann schon die Frage stellen, finde ich, dass diese Bündnisse, die da extrem sind, dass die alle staatlich finanziert sind. Die sind NGOs sozusagen.
Diese Widersetzen-Truppe, da mit ihrem Goldlametta, ja, die dann übrigens auch, ach so super, ne? Das hier ist unsere explizite Warnung
an BSW und CDU.
CDU, wenn ihr es wagt, den Faschistinnen, da wird immerhin durchgegendert,
ja,
an die Macht zu helfen, macht ihr euch zu unserem nächsten Aktionsziel. Oh, bring it on, würde ich mal sagen.
Ja, ja.
Nur, wenn du nachguckst, wo die Gelder herkommen, zum Beispiel für diese,
ja,
Kanaillen,
genau,
über die Staatskasse wiederum in Berlin, der Oberverband, da sind die offenbar angehangen, VVN heißt der, ist auch im Verfassungsschutzbericht als besonders linksextrem aufgeführt, hat einen Sonderstatus jetzt als Verein, als gemeinnütziger Verein und spart damit Millionen. Das ist sozusagen Umwegfinanzierung.
Mhm.
Und die AfD hat jetzt eine kleine Anfrage gestartet, was jetzt diese ganzen Vereine und Organisationen da anging bei diesem Parteitag-Verhinderungsprogramm, die ja unter dem Aufruf zusammenstehen standen, also insgesamt waren das über 100 Personen, Organisationen.
Da gehören auch Kirchen und Gewerkschaften dazu.
Insgesamt gefördert mit 8,6 Millionen Naturfreunde Thüringen. Ich lese es einfach mal vor.
Ja, mach mal.
Einfach mal vorlesen. Also, den höchsten Betrag weist die Tabelle für die Naturfreunde Thüringen aus. Über mehrere Förderposten kamen seit 2020 insgesamt 2,14 Millionen Euro zusammen. Der Landesjugendring Thüringen steht mit gut 1,53 Millionen Euro. Und da der BUND-Landesverband Thüringen erhielt nach der Aufstellung 1,47 Millionen Euro. Und so geht das immer weiter. Landesverband Thüringen des Kinderschutzbundes 690.000 Euro. Mitmenschen e.V. 409.000 Euro. Büro für ausländische Mitbürger des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt 321.000 Euro. Stiftung Gedenkstätten Buchenwald im Mittelbau Dora 277.000 Euro. So, das gleiche Spiel hatten wir ja schon mal. Kurz vor der Bundestagswahl, als auch wieder ein großes Bündnis Zusammenstehen, angeführt von den Omas gegen Rechts und allen anderen, auch natürlich mit Staatsgeld subventioniert, in diesem Fall gegen die CDU, aufgestanden war.
Ja.
Wo sich, finde ich, wirklich ganz grundsätzlich die Frage stellt, warum überhaupt diese ganzen Organisationen Staatsgeld bekommen und im Zweifel ja jetzt das einsetzen,
um... Gegen die Demokratie.
Beziehungsweise um politischen Konkurrenten, die einem nicht gefallen, versuchen den Weg an die Macht zu verlegen.
Aber es gibt fast nur Wolfgang Kubicki, den neuen FDP-Vorsitzenden, der das fordert, dass man diese Förderung komplett streicht. Frau Prien im Bildungsministerium, die dafür zuständig ist, hat sich noch nicht geäußert.
Deswegen geht von diesem Podcast die machtvolle Forderung, die explizite Forderung.
Genau.
Ja, raus. Schluss mit den Geldern.
Sonst? Was ist denn die Drohung?
Unsere Drohung ist sonst, macht ihr euch zu unserem nächsten Aktionsziel.
Sehr gut. Wie krank ist Deutschland eigentlich? Das müssen wir auch nochmal besprechen.
Ja.
Wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass es neue Krankschreibungsregelungen geben soll. Und da habe ich fälschlicherweise beim Bullshit-Bingo zugeschlagen.
Du hast mir erklärt und damit den Zuschauern...
Und sehr überzeugend.
Sehr überzeugend, dass... Also ich habe gesagt, ich kriege jetzt den Krankenschein am ersten Tag.
Ja.
Und dann haben wir darüber nachgedacht, naja, dann habe ich eine Krankenschein in der Regel für 3 Tage. Dass das ja eher den Krankenstand erhöhen wird. Mhm. Ich habe mich natürlich als Musterkranker, ja, so ein Mustergesunder oder Rekonvaleszent empfohlen, habe gesagt, nee, also wenn ich merke, die Grippe ist verflogen über Nacht, dann komme ich natürlich zum Arbeitsplatz. Mhm. Und da hast du gesagt, das darfst du gar nicht,
ja,
weil...
da bist du nicht versichert.
Und das scheint so nicht zu sein. Ich bin also geflutet worden mit Zuschriften.
Ja, ich auch. Allerdings, also ich, vielleicht kurz zur Erklärung, was in meinem Hinterkopf war. Ich hatte nämlich exakt so einen Fall in meinem Freundeskreis, dass eine Person, ich muss jetzt aufpassen, dass man die nicht irgendwie outet, ja. Diese Person war wegen Burnouts für mehrere Wochen krankgeschrieben und hat dann während des Burnouts gemerkt, irgendwie so daheim rumliegen ist nicht zuträglich für die Genesung und hat dann versucht, in die Arbeit zu gehen, um eben zumindest abgespeckt zu arbeiten. Und da fand dann ein Arbeitsunfall statt und es gab wirklich über Monate Diskussionen zwischen Berufsgenossenschaft und Versicherung, wer überhaupt zuständig ist, und das war der Genesung weiterhin nicht zuträglich, weil die natürlich Angst hatte, dass sie am Ende vielleicht selber auf den Kosten sitzen bleibt. Und da hat sich bei mir im Kopf verankert, alles klar, AU, und du bleibst lieber zu Hause. Denn der Vorwurf stand nämlich im Raum, ja, wäre sie denn gesund gewesen, wäre der Unfall gar nicht passiert. So. Das ist aber scheinbar ein Sonderfall, besonders viel Pech, I don't know. Aber rein gesetzlich scheint es so zu sein, dass man versichert ist. Ich habe bei der Techniker-Krankenkasse nochmal nachgelesen.
Ach, jetzt wolltest du es mal ganz genau wissen.
Ja, und die schreiben, also pass auf, da heißt es, in dem Fall beispielsweise war ja die Person nicht genesen, sprich die hätte nicht zur Arbeit kommen dürfen. Da hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht und hätte den Betriebsarzt einschalten müssen, der dann eine Entscheidung trifft. Und dann schreibt die TK überhaupt, Beschäftigte, die trotz Krankschreibung ihre Arbeit vorzeitig wieder aufnehmen, haben den üblichen Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung und in der Krankenversicherung. Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wege zum Betrieb. Grundsätzlich gilt dies auch für eine kurzzeitige Arbeitsaufnahme. Aber, und jetzt kommt der Punkt, der mir nach wie vor Bauchschmerzen macht, und ihr könnt alle auch trotz AU zur Arbeit gehen, ich würde es trotzdem nicht machen. Denn da steht nämlich dann, dies setzt jedoch immer voraus, dass die Person das selbst möchte und ihre Genesung damit nicht gefährdet ist. Ratsam ist es in allen Fällen, eine vorherige Kontaktaufnahme zum Arbeitgeber herzustellen. Und ich finde, da ist doch wieder Raum für sich rauslavieren.
Jetzt, mal wir unsere Freunde von der Versicherung kennen, Also wenn, und das war ja der Fall, jetzt ein Schadensfall eintritt auf dem Arbeitsweg und die dann zahlen sollen und du warst doch eigentlich krank geschrieben, dann möglicherweise kommt ja jemand neunmal Kluges um die Ecke und sagt, pass mal auf, also mit fiebrigem Kopf und Selbstdiagnose, ich fühle mich eigentlich wieder ganz gut, ja, ohne wirklich medizinischen Stempel drauf, du bist gesund. In der Tat, vielleicht hast du das Verkehrsschild übersehen, weil du halt noch ein bisschen neben dir standst.
Ja, und das kannst du halt dann nicht beweisen.
Insofern ja. Also, ceterum censeo, was die da sich jetzt überlegt haben, um Deutschland gesünder zu machen oder die Krankentage runterzubringen, scheint noch nicht so richtig durchdacht. Auch Friedrich Merz wurde ja gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich, weil die Hausärzte Sturm laufen.
Ja.
Ja, so. Auf der einen Seite soll man ja jetzt ab Tag 1, anders als bislang, eine Krankschreibung des Arztes vorlegen.
Mhm.
Auf die Frage im Fernsehen, ich glaube von Frau Mioska in dem Fall, da muss ich ja jetzt gleich zum Arzt rennen. Nee, nee. Also,
ich glaube, bei Frau Illner war das.
Wo auch immer.
Hm. Da, ja.
Also entweder Illner oder Mioska, ja, ist ja meist
austauschbar.
Nee, müsste man nicht zum Arzt gehen. So, und das ist so ein bisschen Catch-22. Und da denken Sie jetzt drüber nach, beziehungsweise nagen an diesem Knochen, wie Sie das Problem lösen.
Weil die telefonische Krankschreibung soll ja abgeschafft werden.
Also es bliebe das Schlupfloch entweder Video, oder aber nachträgliche Krankschreibung. Also du gehst am zweiten Tag, zwei oder drei hin. Damit wir hier nicht wieder ermahnt werden und korrigiert von unseren sehr, sehr aufmerksamen Zuhörern und Zuhörerinnen, wir sind Zuschauern und Zuschauerinnen, habe ich extra einen mir bekannten Arzt angerufen und habe gefragt, Knut, wie ist denn das eigentlich? Darfst du rückwirkend krank schreiben? Und er sagte, ja, also maximal 3 Tage. Er muss den dann gesehen haben und es muss auch plausibel sein anhand des Krankheitsbildes, dass die Krankheit schon eben vor 2 oder 3 Tagen ausgebrochen war.
Mhm.
Aber dann ist das möglich. Vielleicht ist das dann das Schlupfloch. I don't know.
Aber da ist doch wieder dem Beschiss Tür und Tor geöffnet. Jetzt mal ganz im Ernst. Stell dir mal vor, da geht dann jemand am Donnerstag pumperlgesund zum Hausarzt und sagt, puh, am Montag und Dienstag, da ging es mir hundeelend.
Gut, das wirst du so nicht ausschließen. Was soll denn der Arzt machen? Das hat mir mein Freund Knut auch gesagt. Wenn da einer sagt, ich habe jetzt Bauchgrimmen oder ich habe die ganze Nacht auf der Toilette gesessen, soll ich den jetzt um die Ecke bitten, dass er mir eine Stuhlprobe abgibt, damit ich sehen kann, der hatte wirklich Durchfall?
Nee, um Gottes Willen.
Es ist in der Regel Selbsterklärung.
Ich frage mich nur, weißt du, die sitzen da stundenlang zusammen, ja, dieser Koalitionsausschuss. Und das sind alles Menschen, die bis 3 zählen können, sollte man meinen. Und dann kommen die auf solche Ideen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat mal ausgerechnet, Attestpflicht ab Tag 1 für alle würde zu mindestens 30 Millionen zusätzlichen Praxisbesuchen pro Jahr führen. Das entspricht bei einer Behandlungszeit von 10 Minuten im Schnitt 208.000 Arbeitstage. Die Praxen sind jetzt schon knallevoll. Und wenn wir dieses Primärarztsystem, dass du immer erst zum Hausarzt musst, bevor du zum Facharzt kannst, auch noch einführen, das ist doch in der Realität niemals umsetzbar. Das muss doch Klingbeil, Söder, Baas, Merz, einer von denen muss doch auf diese Idee kommen.
Das Ansinnen des Kanzlers war, und das verstehe ich, dass man bei den Krankentagen runterkommt. Und die Hoffnung ist jetzt, wenn du dann erst zum Arzt wackeln musst und es nicht mehr ganz so leicht ist, dass du dich eben selbst krank schreibst für 3 Tage, dass das einen Effekt hat. Die Praktiker sagen eher nicht. Was die CDU vorgeschlagen hatte, war, wir führen Karenztage ein.
Mhm.
Also, du bist krank, aber den ersten oder meinetwegen auch den ersten und zweiten Tag bekommst du halt dann nicht bezahlt. Das hätte sicher einen Effekt.
Mhm.
Da gibt es natürlich auch wieder Schlaumeier, die sagen, ja, dann schleppen die Leute sich krank zur Arbeit. Aber eine Tatsache des Lebens ist eben auch, dass auf wundersame Weise die Krankentage besonders hoch sind am Freitag und Montag.
Ja? Das stimmt, ja.
Ja, also beziehungsweise zwischen Brückentagen. Es ist doch ganz interessant, sich mal anzugucken, wie es in anderen Ländern geregelt.
Mhm.
Also zum Beispiel in einem sozialen Vorbildland wie Frankreich. Die haben zum Beispiel 3 Karenztage sogar. Ja. Da werden die ersten 3 Tage Krankheit nicht bezahlt. In Spanien ist das ähnlich. Oder aber umgekehrt, wenn du krank bist, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Italien zum Beispiel, auf wenige Tage begrenzt und dann bekommst du nur, ich glaube, 60% deines Gehaltes aus der Sozialkasse. Mhm. Wir in Deutschland haben sozusagen das Beste aus 2 Welten. Keine Karenztage und Lohnfortzahlung für 6 Wochen. Das hat fast kein anderes europäisches Land in dieser Kombination.
Je Krankheit. 6 Wochen.
Genau.
Du kannst ja nach 6 Wochen plötzlich eine andere Erkrankung haben und dann gilt das wieder von neu.
Übrigens, was ich bei der Beschäftigung mit dem Thema auch gelernt habe, ich referiere hier einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die das in einem schönen Schaubild nicht mehr aufgelistet hatten. Die Beamten.
Ja, gut.
Die Beamten haben Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 100% ad infinitum.
Ja.
Das ist ja verrückt.
Ja, aber gedacht. Das hatten wir doch kürzlich. War da nicht diese Lehrerin aus NRW, die wegen psychischer Erkrankung 16 Jahre krankgeschrieben war und parallel als Heilpraktikerin Geld gescheffelt hat?
Aber wenn man schon alles mal auf den Prüfstand stellt in so einer Koalitionsrunde, und ich habe jetzt wirklich überhaupt nichts gegen Beamte.
Nee, ich auch nicht. Bei meiner Familie sind alle Beamte. Nur ich nicht. Also ich habe ein großes Herz.
Meine Familie weiblicherseits, wie nennt man das?
Deine Schwiegerfamilie.
Ja, die Schwiegerfamilie. Auch alle Beamte, Lehrer. Mhm. Nur, dass man dann irgendwann mal an diese Regelung auch rangeht und sagt, kann das eigentlich sein, dass das für Jahre gilt im Zweifel? Ich bin mal gespannt, wie die das in der Koalition regeln wollen. Du hast recht, man könnte ja erwarten, dass man sich das vorher überlegt hat. Wie lösen wir das Problem? Aber wie das oft ist in Koalitionsrunden, eben der Kanzler möchte Karenztage, die andere Sache sagt auf keinen Fall. Und dann kommt man mit so einem halbscharigen Vorschlag raus, wo keiner so ganz genau drüber nachgedacht hat. Wie machen wir das in der Praxis? War ja bei der letzten Koalitionsrunde, wo sie doch mit diesem großartigen Vorschlag kam, 1000 Euro für jeden, wie die Unternehmen das wollen. Ja. Und die Rechnung übernehmen die Kommunen und die Länder genauso. Das hat man nachher alles einkassieren müssen. Kein Mensch hatte darüber nachgedacht in dieser Nachtsitzung. Das scheint hier so ein bisschen ähnlich gelaufen zu sein.
Ja, aber also sei mir nicht böse. Das finde ich indiskutabel.
Ich finde das handwerklich in der Tat, also vor allen Dingen bei einem Kanzler, der ja immer so als Konservativer auf Solidität macht, war es nicht so gut.
Weißt du, was ich mich frage? Ich meine, dieses.
Womit sich der Bogen übrigens zu Herrn Wegner schließt.
Das ist richtig.
Weil wir hatten eigentlich bei der CDU andere Erwartungen.
Ja, das stimmt. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Weder Karenztage noch irgendwie Attestpflicht ab Tag 1. Wieso kann man das nicht so machen, dass man sagt, wenn ich ein Quartal überhaupt nicht beim Arzt war, überhaupt nicht krank, dann kriege ich irgendwie einen Bonus?
Wie bei der privaten Krankenversicherung. Ja. Genauso ist es ja. Wenn
ist
du
doch super.
In einem Jahr nichts eingereicht hast, bekommst du, kommt ein bisschen auf deinen Tarif an, aber so 300, 400 Euro überwiesen.
Ja. Das ist doch ein Anreiz. Ich mag lieber Anreize.
Dich sollten wir mal in die Politik schicken.
Ja.
Übrigens in dem Zusammenhang nochmal auch ein Lesefund. Ja? Spiegel Online. Die Kollegin Margarete Stokowski. Kolumnistin. Es geht um die Frage, die wir jetzt am Wickel haben. Darf man Menschen zumuten, beim ersten Tag, wo sie sich krank fühlen, den Arzt aufsuchen zu müssen? Mhm. Der Hass auf Behinderte und Kranke ist deutsche Tradition. Klingt hart, aber ist so. Schon in der NS-Zeit wurden Menschen mit Behinderung als unwertes Leben und finanzielle Belastung diffamiert. Das heißt, das ist der Schritt in die Euthanasie, wenn ich die Leute bitte, zum Arzt zu gehen. Das geht so weiter. Ist es zu krass, solche Morde in diesem Zusammenhang zu erwähnen? Ist es zu krass, die nationalsozialistischen Verbrechen an kranken und behinderten Menschen zu benennen? Oder ist es das notwendige Aufzeigen eines Zusammenhangs, dass nämlich kranke, alte und Behinderte immer noch eine äußerst verletzliche Gruppe sind, von der als Belastung zu denken Hass schüren kann? Ich habe gedacht, alter Schwede. Also bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ist auch alles möglich. Ich habe ja ein großes Herz. Ich finde ja, Kolumnisten dürfen
alles, aber
auch jeden Quatsch schreiben. Aber Leute, habe ich gedacht, wenn ihr noch ernst genommen werden wollt. Also Friedrich Merz ist jetzt der Vorbereiter sozusagen der neuen Stufe der Euthanasie in Deutschland, weil er den Leuten ans Krankengeld geht. Wow.
Wobei, also was ich wirklich finde, ist, es gibt ja viele chronisch Kranke. Und wenn man jetzt Karenztage einführen würde und die hätten dann Lohneinbußen, das ist schon nicht gerecht.
Ja, aber von nicht gerecht.
Natürlich.
Zu,
ja. Ich weiß gar nicht, wie die darüber hinkommt.
Ja, ist ja in Leben unfassbar. Ist noch ein kleiner Schritt, womit wir bei den Verlierern werden. Oder, wenn du willst, bei den Gewinnern.
Fangen wir mit dem Gewinner an. Das ist diesmal unser Robert Habeck.
Der Robert.
Der hat endlich die Antwort gefunden auf seine Frage, jetzt wohin?
Wie heißt das Buch? Wohin?
Jetzt wohin?
Jetzt wohin?
Sein Film?
Ich dachte, den Bach rauf, aber egal.
Ach so.
Den Bach rauf, jetzt wohin? Ja, jetzt wissen wir hin, wohin der Bach führt, beziehungsweise das wohin, nämlich zu Urban Partners.
Nach Kopenhagen, ein Investmentberatungsunternehmen. Und da wird er jetzt, oder? Ist es das?
Ja. Ne? Senior Advisor. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wofür.
Irgendwie bei der nachhaltigen Stadtentwicklung.
Also Mobilitätsfragen und wie begrüne ich die Stadt, wie mache ich sie resilient, all das, ja.
Genau.
Gut, wo so Politiker halt landen, ne? Am Ende als Berater.
Problem ist, dass es ein bisschen einen Fadenbeigeschmack hat, denn Anteilseigner von dieser Urban Partners ist Fiesmann.
Ja, und jetzt werden sich die einen oder anderen erinnern, Fiesmann, ist das nicht der große Wärmepumpenhersteller, ja, der auf dem Hype der Wärmepumpe von unserem Freund Robert entfacht, das Geschäft seines Lebens gemacht hat, weil er nämlich den gesamten Wärmepumpenteil, die haben noch ein bisschen mehr an Bord bei
Fiesmann, für 12 Milliarden verkauft hat.
An ein amerikanisches Unternehmen verkauft hat und sozusagen den Cash-Out des Jahres hingelegt hat.
Für den dreifachen Jahresumsatz.
So. Der wiederum ist Minderheitengesellschafter bei Urban Partners, wo jetzt der Robert, der fliegende Robert, als Senior Advisor angeheuert hat. Ich kenne ja bekanntlich allen alles. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, der Minister in Frage hieße nicht Robert Habeck, sondern Christian Lindner.
Seite 1.
Jedenfalls nicht, wie es bislang abgehandelt wurde, so in den hinteren Teilen, so ein bisschen verschämt, ja, so bei Spiegel Online oder bei der Süddeutschen, so musst du schon genau hingucken, ja, bis du das gefunden hast. Ja.
Der fliegende Robert ist übrigens für das Deutschlandgeschäft vor allem zuständig und jetzt wird spekuliert, ob er seinen Rückkehr in die Politik damit vorbereitet.
Ich glaube ja ohnehin, dass diese ganzen Verpflichtungen von Ex-Politikern als Berater sich am Ende überhaupt nicht auszahlen für diese Unternehmen. Das hat man schon bei BlackRock gesehen. die hatten ja den Friedrich Merz verpflichtet und hatten gehofft, der eröffnet ihnen jetzt die Türen in die deutsche Politik. Und ich weiß von jemandem, der bei BlackRock sehr, sehr weit oben angesiedelt ist, dass das eine Riesenenttäuschung war, weil erstens wechselte die Regierung bekanntlich. Es war dann die Grünen mit der SPD am Ruder, zu denen hatte Friedrich Merz überhaupt keinen Draht und Kontakt. Und als dann wieder die CDU an die Regierung kam mit Angela Merkel, waren das Leute alles in der Union, zu denen er auch keinen Kontakt hatte, weil es Merkel-Leute waren, die ihn wiederum gehasst haben.
So. Aber sie hatten ihn leider zu lange verpflichtet, oder? Konnten sie ihn nicht loswerden?
Ja, die hatten ihn ein paar Jahre verpflichtet. Ja.
Wer ist unsere Verliererin oder unser Verlierer?
Hübsch doch diese neue... Den neuen Shootingstar der Rap-Szene, Icky Mel, die doch jetzt den Auftritt beim MoMA hingelegt hat,
peinlich.
Über den Deutschland spricht.
Peinlich, ich kannte die nicht. Ich war ja überrascht, dass du die kennst. Hm? Die ist irgendwie, keine Ahnung, wie alt die, 16?
Ich kenne alle, nee, die ist so 23, würde ich sagen.
Ach so.
Ja, das ist du, und da ich alle feministischen Ikonen kenne, kannte ich auch Icky Mel.
Die stand da, ich habe es mir extra angeguckt, dieses Video, die hat einen über Fußballmänner alles Penner gerappt mit einer Piepsstimme, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, also talentfrei total.
Sagst du.
Katastrophal. Und wenn du dann die Zuschauer gesehen hast, egal ob jung oder alt, die haben sich alle fremdgeschämt für die. Die haben
sich doch alle fremdgeschämt. Das Jugendwort des Jahres, ich glaube vor 2 Jahren, war ein Cringe.
Ja.
Das ist die Königin des Cringe. Ich fand es deswegen wahnsinnig komisch, weil, also die ist ein Riesenstar in der linken Szene, weil sie halt ganz schmusi-schmusi ist mit unserer Freundin Heidi Reichenick, ja? Und der war jetzt beim MoMA eingeladen, also dem Morgenmagazin des ZDF, weil irgendein MoMA-Redakteur gedacht hat, das ist hot.
Ja? Nee, weil ja gerade Fußball-WM ist und da wollten sie fußballerische Musik haben.
Gut, oder hat nicht vorher sich den Text genau angeguckt. Jedenfalls steht sie da, macht ihren Auftritt. Publikum eher so
beschämt.
Bisschen, was geht denn jetzt ab? Jetzt kamen diese ganzen journalistischen Hilfstruppen, unter anderem beim Spiegel, haben geschrieben, ja, also ein großartiger Auftritt natürlich, ja. Und das hätte also das Publikum vom ZDF überfordert. Nach dem Motto, klar, Boomer, haben keine Ahnung, ja.
Das waren total junge Mädchen teilweise.
Da saß eine Schulklasse.
Ja.
Das heißt, war Kernzielgruppe, ja.
Ja.
So. Die saßen auch da und haben sich auch so angeguckt. Also, meinen beiden Töchtern, 6 und 9, denen habe ich das jetzt vorgespielt. Weil ich bin ja erkennbar raus, ne? Ich bin nicht mehr Zielgruppe.
Ja.
Ja, so. Nee, die haben nur den Kopf geschüttelt. Taylor Swift und Dua Lipa, ja? Das läuft bei uns Tag und Nacht.
Ja, das ist wenigstens guter Musikgeschmack. Ich würde dir gerne noch vorlesen, wie das ZDF Werbung gemacht hat für, wie heißt die nochmal?
Ikimel.
Ikimel. Ich will mal Actimel sagen, was war was anderes.
Actimel ist dieses Zeug, was du so wegschlürfst.
Ja, genau.
Super ungesund. Er wirbt damit, irre gesund zu sein, aber du merkst schon, wenn du es einmal, weil es dir gut schmeckt, reine Zuckerbombe.
Also auf der Seite von ZDF heute steht unter dem Video, ohne Scherz, mir sind die Augen rausgefallen, Sex, Drogen und jede Menge Selbstbestimmung, Doppelpunkt. Mit ihrem Fotzen-Style provoziert Rapperin Ikimel und hat es in der Popwelt ganz nach oben geschafft. Also welches Elternteil möchte, dass die Kinder den Fotzen-Style übernehmen?
Ja gut, das hast du ja nicht in der Hand. Deswegen habe ich meine Töchter ja erwähnt. Also in der Regel ist es ja so, gerade wenn du als Eltern versuchst, Einfluss zu nehmen und sagst, nee, nee, das ist ganz schlimm. Die suchen sich so ihre eigenen Helden und Heldinnen. Und auch darf auch ein bisschen krass sein, ja? Gerade Kinder finden das natürlich scharf.
What?
Aber lustigerweise hier eher gerade nicht.
Ja, Gott sei Dank.
Spricht
für deine Kinder.
Die erfahrene Moderatorin.
So, haben wir noch was?
Haben wir noch was? Haben wir noch was nachzutragen? Weiß ich nicht. Faschistin bleiben Faschisten. Auch wenn sie
einen Presseausweis haben.
Presseausweis haben.
Ich habe in diesem Jahr vergessen, meinen Presseausweis zu beantragen.
Und dann fällst du schon mal aus den journalistischen Faschistengruppen raus.
Immerhin. Wir sehen uns wieder. Nächste Woche, unter der Woche, exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende. Überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.